Was, wenn das Geistlichste an dir nicht deine Begabung ist, sondern deine Liebe? Heute hören wir Paulus in einer besonderen Spannung, sehr praktisch und zugleich himmlisch weit. Er spricht über die Liebe, die alles trägt, über Ordnung im Gottesdienst, damit Menschen Christus begegnen, über die Auferstehung, die dem Glauben Rückgrat gibt, und am Ende über Großzügigkeit, Mitarbeit und ein Leben, das offen bleibt für Gottes Wege. Willkommen zur Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam und heute gehen wir mit Paulus durch den 1. Korintherbrief, Kapitel 13 bis 16. Vom Herzschlag der Liebe bis zur Hoffnung der Auferstehung. 2025 gehen wir gemeinsam einmal komplett durch die Bibel. Tag für Tag ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute. Liebe ist nicht Dekoration des Glaubens, sondern sein Wesen. Ordnung dient der Auferbauung, nicht der Kontrolle. Und die Auferstehung ist nicht Randthema, sie ist der Boden, auf dem Hoffnung steht. Wenn du magst, schreibe eine kurze Bewertung auf deiner Podcast-Plattform, damit noch mehr Menschen täglich Gottes Wort entdecken. Dich trifft der 1. Korintherbrief, Kapitel 13, jedes Mal wie ein stilles Licht, das alles entlarvt, aber ohne Härte. Denn Paulus fragt nicht zuerst, was kannst du? Er fragt, was bist du in der Liebe? Und ich merke, ich kann geistlich klingen, stark argumentieren, viel wissen und doch innerlich hart werden, ungeduldig, schnell genervt, stolz. Diese Kapitel holen mich zurück zum Zentrum. Christus ist die Liebe, Gottes in Person. Und wenn er in mir lebt, dann wird das Christsein nicht lauter, sondern echter. Heiliger Geist, gieße die Liebe Gottes neu in unsere Herzen. Lehre uns Geduld, Güte und Demut. Ordne unser Inneres, damit unser Leben Christus widerspiegelt. Amen. Und so öffnen wir wieder den 1. Korintherbrief, zum letzten Mal für dieses Jahr erstmal, Kapitel 13, und weiter geht's. Wenn ich in den Zungensprachen der Menschen und der Engel reden könnte, aber die Liebe nicht besäße, so wäre ich nur ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich die Gabe prophetischer Rede besäße und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzen könnte, aber die Liebe mir fehlte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib dem Feuertode preisgäbe, aber keine Liebe besäße, so würde es mir nichts nützen. Das Wesen der Liebe. Die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe ist frei von Eifersucht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht rücksichtslos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Lässt sich nicht erbittern. Rechnet das Böse nicht an. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Freut sich vielmehr mit der Wahrheit. Sie deckt alles zu. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erträgt alles. Die Vollkommenheit der ewig bleibenden Liebe gegenüber dem Stückwerk der anderen Gnadengaben. Die Liebe hört niemals auf. Die Gabe prophetischer Rede wird ein Ende nehmen. Die Zungenreden werden aufhören. Die Erkenntnis wird ein Ende haben. Denn Stückwerk ist unser Erkennen und Stückwerk unsere prophetische Redegabe. Und wenn das Vollkommene kommt, dann wird das Stückwerk ein Ende haben. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, hatte einen Sinn wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Seit ich aber ein Mann geworden bin, habe ich das kindische Wesen abgetan. Denn jetzt sehen wir in einem Spiegel nur undeutliche Bilder, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen nur Stückwerk, dann aber werde ich ganz erkennen, wie auch ich ganz erkannt worden bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte unter diesen aber ist die Liebe. Jaget also der Liebe nach, doch bemüht euch auch um die Geistesgaben, besonders aber um die Gabe der prophetischen Rede. Der Unterschied zwischen der prophetischen Rede und der Zungenrede. Denn der Zungenredner redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht ihn ja, vielmehr redet er im Geist Geheimnisse. Der prophetisch Redende dagegen redet zu Menschen zu ihrer Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Der Zungenredner erbaut sich selbst, der prophetisch Redende dagegen erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr allesamt mit Zungen redetet, aber noch lieber, dass ihr prophetische Redegabe besäßet. Denn der prophetisch Redende steht über dem Zungenredner. Er müsste denn sein, dass er auch auslegt, damit die Gemeinde Erbauung dadurch empfängt. So aber, liebe Brüder, wenn ich als Zungenredner zu euch käme, was würde ich euch da nützen, wenn ich an euch nicht Worte der Offenbarung oder Erkenntnis, der prophetischen Zusprache oder der Belehrung richtete? Die Nutzlosigkeit und Zweckwidrigkeit alles unvergänglichen Tönens und Redens. Wenn die seelenlosen Musikwerkzeuge, obwohl sie einen Klang von sich geben, zum Beispiel eine Flöte oder Zither, die einzelnen Töne nicht unterscheiden lassen, wie soll man da erkennen, was auf der Flöte oder auf der Zither gespielt wird? Ebenso auch, wenn eine Trompete nur einen undeutlichen Schall hören lässt, wer wird sich da zum Kampfe rüsten? So steht es auch bei euch. Wenn ihr beim Zungenreden keine deutlichen Worte vernehmen lasst, wie soll man da das Gesprochene verstehen? Ihr werdet dann eben nur in den Wind reden. Es gibt, wer weiß wie, viele verschiedene Sprachen in der Welt. Und keine ist unverständlich. Wenn ich aber die Bedeutung einer Sprache nicht kenne, so werde ich für den in ihr Redenden ein Fremdling sein. Und der in ihr Redende bleibt für mich ein Fremdling. So steht es auch mit euch. Weil ihr nach den Erweisungen des Geistes eifrig trachtet, so seid darauf bedacht, zur Erbauung der Gemeinde eine reiche Fülle von ihnen zu haben. Deshalb möge der Zungenredner auch um die Gabe der Auslegung beten. Denn wenn ich in Zungenrede bete, so betet dabei wohl mein Geist, aber mein Verstand bleibt unbeteiligt. Was folgt nun daraus? Ich will mit dem Geist beten, will aber auch mit dem Verstande beten. Ich will Psalmen mit dem Geist singen, aber auch mit dem Verstande. Sonst, wenn du ein Dankgebet nur mit dem Geist sprichst, wie soll da einer, der den Platz des Laien einnimmt, das Amen zu deinem Dankgebet sprechen? Er versteht ja gar nicht, was du sagst. Du für deine Person magst wohl ein treffliches Dankgebet sprechen, aber der andere wird dadurch nicht erbaut. Ich danke Gott, mehr als ihr alle rede ich in Zungen. Aber in einer Gemeindeversammlung will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstande reden, um auch andere zu unterweisen, als viele 1000 Worte in Zungenrede. Auch das Alte Testament und die nichtchristliche Außenwelt urteilt verwerflich über das unverständliche Reden. Liebe Brüder, zeigt euch nicht als Kinder in der Urteilskraft. Nein, in der Bosheit sollt ihr Kinder sein. Aber hinsichtlich der Urteilskraft zeigt euch als Erwachsene. Im Gesetz steht geschrieben, durch Menschen mit fremder Sprache und durch die Lippen von Fremden will ich zu diesem Volke reden und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Mithin sind die Zungenreden ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die prophetische Beredsamkeit dagegen ist ein solches nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn also die ganze Gemeinde sich an einem Ort versammelte und alle in Zungensprachen redeten und dann Laien oder Ungläubige hereinkämen, würden diese da nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn dagegen alle prophetisch reden und dann ein Ungläubiger oder ein Laie dazukommt, so wird ihm von allen ins Gewissen geredet. Er fühlt sich von allen ins Gericht genommen. Die geheimen Gedanken seines Herzens werden aufgedeckt und so wird er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und offen bekennen, dass Gott tatsächlich in euch ist. Ordnung für die Redner. Was folgt nun daraus, ihr Brüder? So oft ihr euch versammelt, hat ein jeder ein geistliches Lied, einen belehrenden Vortrag, eine Offenbarung, eine Zungenrede, eine Auslegung. Das alles lasst zur Erbauung dienen. Will man in Zungensprachen reden, so soll es jedes Mal nur 2 oder höchstens 3 sein, und zwar der Reihe nach, und einer soll die Auslegung geben. Ist jedoch kein Ausleger da, so soll er in der Versammlung schweigen. Er mag dann für sich allein und zu Gott reden. Propheten sollen gleichfalls nur 2 oder 3 zu Worte kommen und die anderen sich ein Urteil darüber bilden. Wenn aber einem anderen, der noch da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle einzeln als prophetische Redner auftreten, damit alle Belehrung empfangen und alle ermahnt werden. Und die prophetischen Geister sind ja auch den Propheten gehorsam. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Gegen unziemliches Reden der Frauen in der Versammlungen. Die Frauen sollen in den Gemeindeversammlungen schweigen, denn es kann ihnen nicht gestattet werden zu reden, sondern sie haben sich unterzuordnen, wie auch das Gesetz es gebietet. Wünschen sie aber Belehrung über irgendetwas, so mögen sie daheim ihre Ehemänner befragen, denn es steht einer Frau übel an, sich in einer Gemeindeversammlung hören zu lassen. Oder ist etwa das Wort Gottes von euch ausgegangen oder zu euch allein hingekommen? Wenn jemand sich für einen Propheten oder für einen Geistesbegabten hält, so muss er erkennen, dass das, was ich euch hier schreibe, das Gebot des Herrn ist. Wenn jemand es aber nicht anerkennen will, so wird er nicht erkannt. Also, meine Brüder, bemüht euch eifrig um die Gabe prophetischer Beredsamkeit und hindert auch das Zungenreden nicht. Lasst aber alles mit Anstand und in Ordnung vor sich gehen. Ich weise euch aber, liebe Brüder, auf die Heilsbotschaft hin, die ich euch getreulich verkündigt habe, die ihr auch angenommen habt, in der ihr auch feststeht. Und durch die ihr auch die Rettung erlangt, wenn ihr sie in der Gestalt festhaltet, in welcher ich sie euch getreulich verkündigt habe. Es müsste sonst sein, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen wäret. Ich habe euch nämlich an erster Stelle mitgeteilt, was ich auch überkommen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, den Schriften gemäß, und dass er begraben und dass er am dritten Tage auferweckt worden ist, den Schriften gemäß, und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Darauf ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten jetzt noch leben, einige aber entschlafen sind. Darauf ist er dem Jakobus erschienen, danach sämtlichen Aposteln. Zu allerletzt aber ist er gleichsam als der Fehlgeburt auch mir erschienen. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln und des Apostelnamens nicht würdig, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Durch Gottes Gnade aber bin ich, was ich bin, und seine Gnade gegen mich hat sich nicht erfolglos erwiesen, sondern ich habe weit mehr geschafft als sie alle, doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ganz gleich nun, ob ich oder jene, so lautet unsere Verkündigung, und so seid ihr zum Glauben gekommen. Wenn aber unsere Predigt die Auferweckung Christi von den Toten verkündigt, wie kommen da einige unter euch zu der Behauptung, dass es eine Auferstehung der Toten nicht gäbe? Gibt es nämlich keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt leer und leer auch euer Glaube. Dann werden aber auch wir als falsche Zeugen in Gottes Sache erfunden, weil wir gegen Gott das Zeugnis abgelegt haben, dass er Christus auferweckt habe, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn es wirklich keine Auferweckung der Toten gibt. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, so ist euer Glaube nichtig. Dann seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind also auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir weiter nichts sind als solche, die in diesem Leben ihre Hoffnung auf Christus gesetzt haben, so sind wir die beklagenswertesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, als Erstling der Entschlafenen. Denn weil der Tod durch einen Menschen gekommen ist, erfolgt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Wie nämlich in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle wieder zum Leben gebracht werden. Ein jeder aber in seiner besonderen Abteilung, als Erstling Christus, hierauf die, welche Christus angehören, bis seiner Ankunft. Danach das Ende, wenn er Gott, dem Vater, das Reich übergibt, sobald er jede Herrschaft und jede Gewalt und Macht vernichtet hat. Denn er muss als König herrschen, bis er ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er ihm unter die Füße gelegt. Wenn er dann aber aussprechen wird, alles ist unterworfen, so ist doch selbstverständlich der ausgenommen, der ihm alles unterworfen hat. Sobald ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles sei in allen. Wie kämen sonst manche dazu, sich für die Toten taufen zu lassen, wenn Tote überhaupt nicht auferweckt werden? Wozu lässt man sich da noch für sie taufen? Und wir? Wozu setzen wir uns da Stunde für Stunde Gefahren aus? Tagtäglich sterbe ich, so wahr ihr, liebe Brüder, mein Ruhm seid, denn ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe. Wenn ich nach der Weise der Menschen in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was hilft mir das, wenn die Toten nicht auferweckt werden? So lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verderbt gute Sitten. Werdet nüchtern, wie es sich gehört, und sündigt nicht, denn manchen fehlt die richtige Gotteserkenntnis. Zur Beschämung muss ich euch das sagen. Das Bild vom Samenkorn. Aber, wird mancher fragen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leibe erscheinen sie? Du Tor, der Same, den du säst, bekommt doch auch nur dann Leben, wenn er erstorben ist. Und was du säen magst, du säst damit doch nicht schon den Leib, der erst noch entstehen wird, sondern ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel von Weizen oder von sonst einem Gewächs. Gott aber gibt ihm einen Leib nach seinem Belieben, und zwar einer jeden Samenart einen besonderen Leib. Die ganze Schöpfung zeigt die größte Mannigfaltigkeit der Stoffe, der Gestalt und der Beschaffenheit der Dinge. Nicht jedes Fleisch hat die gleiche Beschaffenheit, sondern anders ist das Fleisch der Menschen beschaffen, anders das der vierfüßigen Tiere, anders das Fleisch der Vögel, anders das der Fische. Auch gibt es himmlische Leiber und irdische Leiber, aber andersartig ist die Herrlichkeit der himmlischen, andersartig die der irdischen Leiber. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen der Mond und einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn jeder Stern ist von dem anderen an Glanz verschieden. Ebenso verhält es sich auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, auferweckt in Herrlichkeit. Gesät wird in Schwachheit, auferweckt in Kraft. Gesät wird ein seelischer Leib, auferweckt ein geistlicher Leib. So gut es einen seelischen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Die Wirklichkeit eines himmlischen Leibes. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Seelenwesen, der letzte Adam zu einem lebenschaffenden Geisteswesen. Doch nicht das Geistliche kommt dabei zuerst, sondern das Seelische, danach erst das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde her, ist erdig, der zweite Mensch ist himmlischen Ursprungs. Wie der irdische Mensch beschaffen ist, so sind auch die irdischen beschaffen. Und wie der himmlische Mensch beschaffen ist, so sind auch die himmlischen beschaffen. Und wie wir das Bild des Irdischen an uns getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen an uns tragen. Das aber versichere ich, liebe Brüder, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Auch kann das Vergängliche nicht die Unvergänglichkeit ererben. Seht, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wohl aber werden wir alle verwandelt werden. Im Nu, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenstoß, denn die Posaune wird erschallen und sofort werden die Toten in Unvergänglichkeit auferweckt werden und wir werden verwandelt werden. Denn dieser vergängliche Leib muss die Unvergänglichkeit anziehen und dieser sterbliche Leib muss die Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieser vergängliche Leib die Unvergänglichkeit angezogen hat und dieser sterbliche Leib die Unsterblichkeit, dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist aber die Sünde, und die Kraft der Sünde liegt im Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg verleiht durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, werdet fest, unerschütterlich und beteiligt euch allezeit eifrig am Werk des Herrn. Ihr wisst ja, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Geschäftliches und Persönliches. Was so dann die Sammlung für die Heiligen betrifft, so haltet auch ihr es damit ebenso, wie ich es für die galatischen Gemeinden angeordnet habe. Am ersten Tage jeder Woche lege jeder von euch etwas beiseite und spare so viel zusammen, wie seine Verhältnisse es gestatten, damit die Sammlungen nicht erst nach meiner Ankunft stattzufinden brauchen. Wenn ich dann bei euch eingetroffen bin, werde ich die von euch bezeichneten Vertrauensmänner mit Briefen entsenden, damit sie eure Liebesgabe nach Jerusalem überbringen. Ist es aber der Mühe wert, dass auch ich hinreise, so sollen sie mit mir zusammen reisen. Ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchreist habe, denn Mazedonien durchreise ich nur, bei euch aber werde ich wohl länger bleiben. Vielleicht sogar den ganzen Winter zubringen, damit ihr mir dann bei meiner Weiterreise das Geleit geben könnt. Ich möchte euch nämlich diesmal nicht nur auf der Durchreise sehen, sondern kann hoffentlich eine Zeit lang bei euch verweilen, wenn es des Herrn Wille ist. Hier in Ephesus bleibe ich noch bis zum Pfingstfest, denn es hat sich mir hier Gelegenheit zu vielseitiger und erfolgreicher Wirksamkeit geboten. Freilich fehlt es auch nicht an Gegnern. Wenn aber Timotheus kommt, so sorgt dafür, dass er ohne Furcht bei euch verweilen kann. Er arbeitet ja am Werk des Herrn ebenso wie ich. Niemand möge ihn also über die Achsel ansehen. Entlasst ihn dann in Frieden, damit er wieder zu mir komme, denn ich warte auf ihn samt den Brüdern. Was so dann den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm dringend zugeredet, er möchte sich mit den Brüdern zu euch begeben. Doch er will jetzt die Reise durchaus nicht unternehmen. Er wird aber kommen, sobald es ihm gelegen ist. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mannhaft, werdet stark. Lasst alles bei euch in Liebe zugehen. Ich habe euch noch auf eines aufmerksam zu machen, liebe Brüder. Ihr wisst vom Hause des Stephanas, dass er der Erste gewesen ist, der in Achaia bekehrt worden ist und dass sie sich in den Dienst für die Heiligen gestellt haben. So ordnet denn auch ihr euch solchen Leuten unter und überhaupt einem jeden, der da mitarbeitet und sich abmüht. Ich bin erfreut über die Ankunft des Stephanas, des Fortunatus und Achaikus. Sie haben mir für euer Fernsein Ersatz geleistet und mir wie auch euch geistige Ruhe gebracht. Solchen Männern müsst ihr Anerkennung zollen. Es grüßen euch die Gemeinden der Provinz Asien. Es grüßen euch herzlich im Herrn Aquila und Priska samt der Gemeinde in ihrem Hause. Es grüßen euch die Brüder alle. Grüßt ihr einander mit dem heiligen Kuss. Hier mein des Paulus eigenhändiger Gruß. Wer den Herrn nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Herr Jesus Christus, du bist die Liebe, nach der wir uns sehnen. Rette uns aus religiösem Ehrgeiz und frommer Selbstdarstellung. Schenke uns eine Liebe, die trägt, die zuhört, die vergibt, die nicht das Ihre sucht. Gib deiner Gemeinde Frieden und Klarheit, damit Menschen erbaut werden und du im Mittelpunkt bleibst. Und verankere unsere Hoffnung in deiner Auferstehung, dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist, unser Leiden nicht sinnlos und unser Tod nicht das Ende. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nimm dir heute einen Moment und frag dich ehrlich, wo fehlt mir Liebe? In Ton, Tempo oder Blick auf den anderen? Dann wähle einen kleinen, konkreten Schritt, eine Entschuldigung, ein freundliches Wort, eine Großzügigkeit, eine geduldige Antwort. Nicht um besser dazustehen, sondern weil Christus in dir und durch dich liebt. Bis morgen und vergiss nicht, was bleibt, ist nicht Lärm, nicht Leistung, nicht Eindruck. Was bleibt, ist Liebe.